Ein Toter, vier Angeklagte, ein Prozess ohne Öffentlichkeit. Ja, wir waren wieder in den Gerichtssälen unterwegs in Thüringen und waren auch bei einem Prozessauftakt dabei, der für viel Gesprächsstoff sorgt. Natürlich einmal, weil die Vorwürfe schwerwiegend sind, aber vor allem, weil einige Menschen nicht damit einverstanden sind, wie der Prozess verläuft. Alle Hintergründe erzählen wir in dieser Folge, wie immer zu hören, in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schreiben könnt ihr uns auch an angeklagt@mdr.de. Und alle zwei Wochen gibt es ja eine neue Folge von uns. Und jetzt geht's los. Und bei mir ist wie immer Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hi Olli.
Landgericht Meiningen ist diesmal unser Ziel, beziehungsweise der Ort, an dem du wieder mit dabei warst. Und es ist ein Prozess, der wieder für viel Aufmerksamkeit sorgt und gesorgt hat, jedenfalls das, was da passiert sein soll. So müssen wir nämlich noch sprechen, denn wir sind beim Prozessauftakt dabei. Conny, erzähl.
So ist es. Es geht um ein wirklich brutales Verbrechen, das im Sommer letzten Jahres nicht nur die Stadt Zellamelis aufgewühlt hat, sondern ich meine auch sehr, sehr viele Leute, die davon erfahren haben. Und dass dieses Verbrechen, ich sage gleich, worum es geht, dass dieses Verbrechen eine solche mediale Aufmerksamkeit gefunden hat, das spielt auch noch eine sehr, sehr große Rolle für den Prozess. Da komme ich danach hin. Jetzt will ich erst mal sagen, was passiert ist. Ein 23-jähriger Mann ist tot in einem Bachlauf gefunden worden, in einem Bachlauf, in dem man normalerweise, sage ich jetzt mal, nicht ertrinken kann. Ich kann jetzt im Indikativ sprechen, weil das, was ich sage, das ist belegt. Der junge Mann ist gestorben, er ist ertrunken in diesem Bachlauf und er ist ertrunken, weil er etwas getrunken hatte und weil er verletzt war. Er ist da nicht mehr rausgekommen aus diesem Bachlauf, wo, wenn wir da reinfallen würden, uns schütteln würden und sagen, nass geworden und weitergehen. Er hat es nicht mehr geschafft, dort rauszukommen und die Verletzungen, die er erlitten hat, und jetzt bin ich wieder beim sollen ihm vier junge Leute beigebracht haben, die sollen ihn verfolgt haben. Eine längere Strecke nach dem, was die Ermittler damals gesagt haben. Und der junge Mann soll um Hilfe gerufen haben auch. Und also letztendlich hat er Verletzungen erlitten. Da gehen die Ermittler davon aus, dass sie ihm beigebracht wurden mit Tritten durch Schläge und ein Gürtel spielt eine Rolle. Ich muss so vage bleiben, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, weil ich habe die Anklageschrift nicht gehört.
Das hat auch seinen Grund. Der junge Mann, 23 Jahre alt, um das Alter zu sagen, und die mutmaßlichen Täter, also diese Bande, noch jünger. Und das ist ja auch das Schockierende, was dann eben auch so eine Rolle spielt in dem Prozess. Was wissen wir noch von dem Fall?
Dass es sich bei den Verdächtigen, bei den mutmaßlichen Tätern um zwei damals 18-Jährige handelt und um zwei Mädchen, die zum Tatzeitpunkt erst 15 und 16 Jahre alt waren. Das hat natürlich auch nochmal mediale Aufmerksamkeit erzeugt. Es ist auch so gewesen, dass man die nicht gleich hatte. Ich will es jetzt mal so sagen, dass es da umfangreiche Ermittlungsarbeit gab und was es eben damals auch gab. Es gab in den sozialen Netzwerken, wurde unglaublich viel gepostet, von dem man nicht wusste, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Und befeuert wurde diese Situation noch dadurch, dass es sich eben um Jugendliche handelt. Und da dürfen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht so viel rausgeben, weil Jugendliche einen besonderen Schutz genießen. Das ist ein riesiges Spannungsfeld, das sich dann im Prozess auch nochmal sehr emotional und sehr dramatisch gezeigt hat, bei den Angehörigen des Toten auch emotional entladen hat. Aber es gab wenig Infos und auch wir in unserer Arbeit hier sind natürlich bombardiert worden mit Anfragen, mit Mails. Warum schreibt ihr das nicht? Es war das, es war das, es war dieses. Seid ihr zu feige, darüber zu berichten oder so? Wir berichten halt nur über etwas, was wir wirklich sicher wissen, wo wir eine Quelle dazu haben. Das kann eine vertrauliche Quelle sein. Es kursierte also auch lange in den sozialen Netzwerken, dass es ein Video von der Tat gibt. Und es hat ein bisschen gedauert, bis es dann eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft gab, dass es diese vier Verdächtigen gab, dass es keine weiteren Details gibt zur Tat. Uns haben dann auch Mails erreicht, dass es da um junge Leute geht, die also nicht nur, also wo bekannt sei, dass die da so mobbend durch die Stadt ziehen. Also in Zellamelis war das wirklich ein wirklich großes Thema. Hat die Leute aufgewühlt. Ich habe selber in einem sozialen Netzwerk gelesen, es hätte 60 Anrufe bei der Polizei gegeben und die Polizei hätte sich nicht gekümmert. Dazu kann ich jetzt sagen, das stimmt nicht. Weil, das weiß ich auch wirklich verbrieft, das ist also eine Information, die belastbar ist, die Polizei ist gekommen aufgrund von Notrufen, die andere, die das gehört haben, offensichtlich gestartet haben, hat diese vier Tatverdächtigen auch angetroffen und hat sich nach dem jungen Mann erkundigt, was da los war. Und da müsse es doch jemanden geben, der verfolgt worden wäre. Und das weiß ich, dass das in der Anklage steht. Da sollen die vier Tatverdächtigen, die jetzigen Angeklagten, verschwiegen haben. Erstens, wo der junge Mann ist. Und zweitens, dass er verletzt war.
Ja, du hast gesagt, vieles kam nicht heraus, was in der Anklage steht. Also da bleibt man im Wagen. Es ist ein bisschen verschwommen, jedenfalls für Außenstehende. Wir erzählen aber gleich, was bekannt ist.
Ich weiß aus der Anklage, dass angeklagt ist Mord, Mord durch Unterlassen und Mord aus Grausamkeit und Mord zur Verdeckung einer Straftat. Also das sind schon eine Menge Merkmale, zwei Merkmale, Grausamkeit und zur Verdeckung einer Straftat, weil eben die vorangegangenen Misshandlungen sozusagen verdeckt werden sollten. Und Mord durch Unterlassen, weil die vier ihm nicht geholfen haben sollen, dem jungen Mann, der dann gestorben ist. Das kann ich sagen, das weiß ich. Und Details weiß ich überhaupt nicht, weil der Prozess ging zwar öffentlich los, aber die Öffentlichkeit wurde sehr schnell ausgeschlossen.
Mord durch Unterlassen ist unter anderem angeklagt, du hast es ja gesagt. Also das bedeutet nur nochmal für mich, das ist jetzt eben dadurch, dass man dann keine Hilfe leistet, genau. Dass man ja den Menschen dann eben sterben lässt, um es ganz klar zu sagen.
Ja, so kann man das beschreiben.
So, jetzt sind wir da im Gericht und es ist natürlich ein, du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, dass da auch durchaus Emotionen eine Rolle gespielt haben in diesem Prozess. Wie war das denn vor Ort am Landgericht Meiningen? Voller Gerichtssaal logischerweise wieder. Und wie war das vor Ort?
Ich war schon sehr früh da, weil ich unbedingt einen Platz haben wollte. Ich habe mit einem sehr großen Andrang gerechnet, den es dann auch gab. Allerdings kamen die Leute tatsächlich etwas später als ich. Aber es waren wirklich viele und es war gleich klar, es waren sehr, sehr viele Angehörige des Verstorbenen darunter. Dazu will ich jetzt nochmal sagen, es gibt ja dieses Instrument der Nebenklage, dass man Nebenkläger sein kann. Das hat es in diesem Fall auch gegeben, das will ich mal vorwegnehmen. Der Vater hatte eine Anwältin, die Mutter hatte eine Anwältin, der Vater war auch selbst da und die Schwester des Getöteten war auch selbst da. Ohne Anwältin. Die haben mit vorne gesessen. Also Staatsanwältin, dann sitzen die Nebenkläger daneben, weil es so viele war, saßen die so ein bisschen um die Ecke in diesem Gerichtssaal und dann auf dieser Seite noch zwei Mitarbeiter, eine Frau und ein Mann der Jugendgerichtshilfe. Weil in Jugendverfahren ist es ja immer so, dass die Jugendgerichtshilfe so ein Gutachten erstattet zum Erziehungsstand, zum Entwicklungsstand. Dazu gehen die auch zu den Eltern nach Hause, sprechen mit den Jugendlichen. Also die waren noch da. Und auf der anderen Seite war, als wir reinkamen in den Saal, standen nur die Schilder der Verteidiger. Ein Verteidiger kam dann auch, die anderen kamen erst später. Und die Angeklagten haben wir nicht zu Gesicht bekommen, also haben weder Kameras noch Fotografen zu Gesicht bekommen. Und da gehört noch was dazu. Es gab Einlasskontrollen und da ist den Zuschauern, die ja keinen Presseausweis haben, wir durften was mit reinnehmen zum Schreiben und auch zum Fotografieren, solange die Angeklagten noch nicht da waren. Allen anderen sind die Handys weggenommen worden. Einer Dame ist das Handy weggenommen worden, obwohl sie gesagt hat, sie braucht das fürs Hörgerät. Und ich habe gesehen, dass eine Dame, eine Zuschauerin auch noch ihre Smartwatch abgeben musste. Also das Gericht war da sehr stringent. Ich fand das total professionell organisiert. Ich weiß, wie das jetzt klingt, wenn jemand jemanden verloren hat. Aber es war wirklich sehr, sehr professionell organisiert. Es hat auch nicht lange gedauert mit den Kontrollen, weil so viele kontrolliert haben. Und der Saal war voll. Und der Saal war dann wieder so voll, also bevor es losgegangen ist, dass noch Zuschauer draußen standen. Und da sind dann auch die Presseplätze, die bis zu der Zeit nicht belegt worden waren, die sind dann noch belegt worden. Und da ist mir aufgefallen, da saßen sehr junge Mädchen, wo ich gedacht habe, müsst ihr nicht eigentlich in der Schule sein? Und die beiden, die hatte ich halt auch gut im Blick, die haben dann, also wirklich während der kurzen Zeit, in der wir drin waren, immer versucht, die beiden angeklagten Mädels zu fixieren. So hat das für mich ausgesehen. Die haben die ganze Zeit dann, als die Angeklagten da waren, da hingeguckt. Und das will ich jetzt auch gleich sagen, die beiden Mädchen haben aus meiner Sicht, solange ich es gesehen habe, also solange ich drin war, nicht ein einziges Mal Richtung Zuschauer geschaut. Mhm. Wohingegen die beiden älteren Jugendlichen, die Jungen, die haben dann schon mal auch zur Schwester des Getöteten geschaut und auch mal zur Staatsanwältin. Aber die Mädels, die hinter in der zweiten Reihe saßen neben ihren Verteidigern, die haben also, solange wir als Öffentlichkeit drin waren, überhaupt keinen Blickkontakt ins Publikum gesucht.
So, es gibt noch ein paar mehr Details und zwar zu den jungen Angeklagten, vor allem auch wie sie gekommen sind. Hören wir uns gleich an.
Die sind erst reingeführt worden, als auch das Gericht drin war, als praktisch die Verhandlung losgegangen war. Damit ist ja wirklich, Kameras und Fotografen haben dann gar nichts mehr zu suchen während einer laufenden Verhandlung. Mir ist aufgefallen, dass die alle einzeln in Abständen reingebracht worden sind. Auch, dass die sich nicht begegnen auf dem Gang, wäre so meine Einschätzung. Und jeweils von zwei Wachtmeistern, die Mädels von zwei Wachtmeisterinnen. Und die, wenn Pause war, dann haben die auch sofort sich wieder zu den jeweiligen Angeklagten gestellt. Es standen dann also acht Wachtmeister um die drumherum, waren noch mehr Wachtmeister im Saal, die auch so auf die Zuschauer so ein bisschen geachtet haben. Und ich denke, das hatte auch was damit zu tun, dass es untereinander keine Absprachen geben konnte, keinen Kontakt oder so. Ist nur eine Vermutung von mir, warum die in den Pausen immer wieder rangetreten sind, die Wachtmeister. Es war mucksmäuschenstill während dieser ersten Pausen. Also der Saal war wirklich ganz voll und trotzdem war es still. Und im Saal weiß ich viele Angehörige, aber auch Eltern der Angeklagten.
Jetzt, Conny, habe ich tatsächlich ein Fragezeichen über meinem Kopf stehen, weil wir sind ja im Gericht und da wird ja immer gesagt, muss für die Öffentlichkeit sein. Und immer, ich habe es jetzt bis jetzt ehrlicherweise in unserem Podcast-Leben ganz, ganz selten gehört, vielleicht, ich glaube sogar noch nie, dass die Öffentlichkeit schon vor der Anklageschrift rausgeflogen ist. Ist in dem Fall aber passiert.
So ist es.
Und was hat das für Gründe?
Ich rede jetzt erstmal von den nüchternen Gründen und dann erzähle ich, was das für die Beteiligten bedeutet. Wären nur die beiden Mädels angeklagt gewesen, die sind noch minderjährig, dann wäre die Verhandlung von vornherein nicht öffentlich gewesen, weil das sieht das Gesetz so vor. Wenn Minderjährige vor Gericht stehen, das geht die Öffentlichkeit nichts an, gar nichts. Es hat was damit zu tun, dass Jugendliche, dass sie geschützt werden müssen, dass man die nicht bloßstellen darf in der Öffentlichkeit und dass der Erziehungsgedanke da so einen Vorrang hat, dass der Schutz dieser Personen einfach mal vorgeht vor dem öffentlichen Interesse. Jetzt hatten wir hier aber die Konstellation, dass noch zwei erwachsene Angeklagte mit dabei sind. Und dann ist es grundsätzlich öffentlich. Das ist tatsächlich so, wenn 10 Angeklagte unter 18 sind und einer über 18, dann geht es erstmal öffentlich los. Aber selbst bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 sieht das Gesetz vor, dass man zum Schutz derer, wenn die noch nicht, so steht's halt im Gesetz, ausgereift sind oder eher einem Jugendlichen gleichstehen, dass auch dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann. Und normalerweise geht ja eine Verhandlung so los, dass die Namen verlesen werden und dann gleich so die Personalien. Geburtsdatum, was sie gelernt haben und wo der letzte Wohnsitz war. Nicht mal das ist in diesem Verfahren passiert. Die Namen sind genannt worden, wer ist. Und dann ist sofort ein Verteidiger, hat sofort den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Genau mit dieser Begründung, wie sie im Gesetz steht, wie ich sie eben schon gesagt habe, keine Bloßstellung. Und er hat halt dazu noch gesagt, er möchte nur darauf hinweisen, er hat es ausgerechnet gehabt, er hat gezählt gehabt, wie viele Beiträge wie viel mediale Aufmerksamkeit diesem Verbrechen und diesen Angeklagten schon gewidmet wurden. Und da, also dieses mediale Interesse, das hat er als Hauptgrund genannt. Und dann hat er gesagt, wir möchten aber die Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit, selbst das möchten wir in nicht öffentlicher Sitzung besprechen, weil sonst hörst du ja alles schon, worum es da geht. Die anderen haben entweder zugestimmt oder keine Stellungnahme abgegeben. Und dann sind wir schon das erste Mal rausgeflogen. Und da kann ich sagen, hinter mir saß eine Gruppe von Angehörigen, weil nicht jeder darf, ist Nebenkläger. Nebenkläger dürfen drin bleiben. Aber da saß also die große Verwandtschaft, unter anderem die Großmutter. Und die hat mir schon gesagt, sie braucht das dringend. Sie muss dringend wissen, was da los ist, um damit abschließen zu können. Und das haben auch andere Verwandte gesagt. Und als es hieß, wir müssen raus, die waren total außer sich. Die haben auch ja Worte gesagt, die jetzt nicht, wie soll ich sagen, also sie haben sich so geärgert, dass da auch Worte fehlen, dass sie das nicht verstanden haben. Wir haben dann draußen noch mit einer Tante des Getöteten sprechen können und die war also total angefasst und hat gesagt, das verstehe ich nicht. Die waren doch da dabei, ich sage jetzt mutmaßlich, die haben doch da mitgemacht, da waren sie alt genug und jetzt fliegen wir hier plötzlich raus. Was ist denn mit uns? Für uns ist das auch wahnsinnig wichtig.
Nachvollziehbar.
Ja, für mich absolut, absolut nachvollziehbar, aber genau so steht es im Gesetz und da war ja noch gar keine Entscheidung gefallen, da war ja nur der Antrag gestellt. Es hat dann so eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert, da haben die Richter beraten, also da hat man erstmal erörtert, nicht öffentlich, warum das so ist. Dann haben sich die Richter zur Beratung zurückgezogen und ich habe dann immer vor den Gerichtssälen stehen ja immer öffentliche Sitzung oder nicht öffentliche Sitzung. Also es ging öffentlich los, dann erlosch dieses Licht, dann war nicht öffentliche Sitzung und ich habe die ganze Zeit dahin geschaut, wann das wieder wechselt, um nicht zu verpassen, weil die Entscheidung über diesen Antrag, die musste wieder öffentlich verkündet werden. Das heißt, es durften alle nochmal rein, da hat das Gericht auch sehr lange gewartet, bis alle wieder kontrolliert waren. Hat also wirklich gewartet und hat dann verkündet, die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen und die Richterin hat das auch, also im Grunde genommen genauso gesagt, wie es im Gesetz steht. Jugendliche dürfen nicht bloßgestellt werden, die Erziehung darf nicht gefährdet werden und natürlich werden da auch Dinge erörtert, die sehr, sehr privat sind und die sind halt bei Jugendlichen noch privater als bei Erwachsenen. Und sie hat es auch deshalb, sie hat diesem Antrag, also das ganze Gericht hat deshalb diesem Antrag stattgegeben, weil die vier angekündigt haben über ihre Anwälte, sie wollen aussagen. Mhm. Also es war jetzt nicht so ins Blaue hinein, wir wissen nicht, was da kommt, so. Und dann waren wir halt schon vor Anklageverlesung ausgeschlossen. Und das ist natürlich, ja, sage ich jetzt auch mal für alle, die sich Gedanken um diesen Fall machen, sehr misslich. Wir sind dann draußen mehrfach angesprochen worden. Ich war ja nicht die einzige Kollegin, die da berichtet hat vor Ort. Mehrfach von Zuschauern angesprochen worden, dass sie das nicht verstehen und vor allen Dingen, dass da dringend die Gesetze geändert werden müssen. Also es war schon verständlich, dass die Gesetze das so vorsehen. War jetzt keine Wut, kein Hass auf das Gericht, aber eben dass die so geschützt werden. Und eine Frau hat halt zu mir gesagt, wer hat denn meinen Angehörigen geschützt? Wer hat den denn geschützt? Und wer schützt denn jetzt uns? Wie sollen wir denn damit fertig werden? Und ich sag mal, ja, da darf die Mutter, wie gesagt, war gar nicht da, weil die das offenbar nicht schafft, da dabei zu sein. Die Mutter des Toten, die Schwester und der Vater des Toten waren drin. Aber glaubt wirklich irgendjemand, die kann man abends anrufen und dann erzählen die brühwarm, was da ist. Ich weiß gar noch nicht mal, ob die das dürfen, weil wenn was nicht öffentlich ist, ist es einfach auch nicht öffentlich. Also das ist eine, ich konnte schon diese enttäuschte Stimmung und diese Trauer, das konnte ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen.
Das kann ich auch nachvollziehen. Hilf mir nochmal ganz kurz bei der Altersgrenze, weil wir reden ja hier, wir haben es ja gesagt, von jungen Leuten, die ja jetzt 16, 17, 19, 20 sind. So, so ist es. So, und die waren schon einen Ticken jünger, logischerweise, vergangenes Jahr. Mhm. Aber es ist ja auch nicht so, dass die 14, 15 waren, sondern auch 18, 19 die Männer. So, also das ist ja dann auch wirklich...
Ja, aber deswegen habe ich es ja gerade gesagt, wären nur die Mädels angeklagt gewesen, wäre das nicht öffentlich gewesen.
Klar.
Wie gesagt, weil wir durften ja nur mal rein und ich sag mal, uns einen Blick auf die Angeklagten werfen, weil die Erwachsenen damit dabei waren. Bei Angeklagten, die zur Tatzeit unter 18 waren. Selbst wenn die zum Prozess dann schon 18, 19 sind, spielt keine Rolle. Wer zur Tatzeit keine 18 ist, dann ist es nicht öffentlich. Und wie gesagt, in diesem Fall ist es auf Antrag nicht öffentlich geworden. Mit der Besonderheit, dass es erstmal öffentlich war, weil halt schon zwei erwachsen waren. Wenn Minderjährige Straftaten begehen, dann hat die Öffentlichkeit da nichts drin zu suchen.
Tja, es ist ein interessantes Feld, wo man sich da reinbegibt. Ne? Finde ich schon sehr interessant, wann, ja, dass der Schutz, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, Schutz von Jugendlichen, Heranwachsenden, okay. Aber natürlich auf der anderen Seite die Angehörigen und die Freunde, Bekannte, die sagen, Moment mal, alt genug waren sie.
Ja.
Auch wenn es denn so war, wie denn das der Vorwurf ist.
Und ich aus meiner Erfahrung sage jetzt nochmal dazu, ich finde es tatsächlich extrem wichtig, dass man, wenn was passiert ist, nicht im Wagen bleibt. Weil auch Leute, die nicht betroffen sind, die davon gehört haben, also ich finde das manchmal wirklich, oder ich finde es eigentlich immer besser, wenn man eine Motivation kennt, wenn man weiß, wie was passiert ist. Weil wie gesagt, gerade in diesem Fall spielen die sozialen Netzwerke und das, was da so gepostet wurde, also auch zum Tathergang, das spielt da schon auch eine große Rolle. Und ich habe auch, wie gesagt, selber mit Leuten betroffen, die echt stinkig waren, weil wir das, was in den sozialen Netzwerken steht, nicht sofort für bare Münze genommen haben und das in unsere Berichterstattung aufgenommen haben. Aber auch das können wir jetzt nicht leisten, weil auch wir da ausgeschlossen bleiben, weil in dem Fall halt geht es um die Jugendlichen und deren Schutz.
Und gilt dieser Ausschluss denn eigentlich für das komplette Verfahren?
Ja, du hast völlig recht, das gilt für das komplette Verfahren. Wir haben nur Anspruch darauf, den Tenor des Urteils zu erfahren. Da wird es eine Pressemitteilung des Gerichtes geben. Und der Tenor des Urteils, der heißt nur, sind verurteilt worden wegen, also jeder Einzelne dann natürlich, sind verurteilt worden wegen zu. Und zur Begründung kein einziges Wort. Das bleibt auch wieder nicht öffentlich. Also die Strafhöhe und den Straftatbestand, darauf haben wir Anspruch. Das wird öffentlich gemacht, nicht öffentlich verkündet, öffentlich gemacht. Mhm. Und zur, wie gesagt, zur Motivation, zur Begründung, zur vielleicht Gruppendynamik, zu den Tatdetails, da werden wir nichts erfahren.
Wie geht's weiter in dem Prozess? Also wie weit kann man da vorausblicken?
Es sind bis Februar ist terminiert, sehr eng, also mehrere Verhandlungstage. Ist die Frage, ob man die Verhandlungstage alle braucht, kommt drauf an, wie ausführlich die Aussagen, wie viel Widersprüche es da vielleicht gibt, wer was gemacht hat, das kann ich alles nicht einschätzen. Und wie gesagt, wir hier können nur, wenn es dann soweit ist, den Tenor des Urteiles liefern und nicht so ausführlich drüber sprechen, wie wir das sonst machen.
Aber interessanter Einblick ins Gerichtswesen, ne? Und was für ja auch Interessenskonflikte in so einem Gerichtssaal in logischer Weise entstehen, sowohl auf richterlicher Seite, sage ich mal, als auch auf Zuschauerseite.
Ja, ich meine, dass in dem Fall noch ganz wichtig ist, und das hat überhaupt nichts mit Gericht zu tun, dass man, also du hast Bande gesagt, ich sag jetzt mal Gang, dass es da ja offensichtlich eine Gruppe Jugendlicher gab, die nicht zum ersten Mal aufgefallen ist. Und da gehören ja vielleicht auch noch andere dazu. Und dass man da, also, dass man da vielleicht auch schaut, wie kriegt man das in den Griff. Ich glaube, das ist für viele Zellermelisser wirklich wichtig und das muss ja außerhalb irgendeiner Verhandlung passieren.
Conny, vielen Dank für diesen Einblick in diesen Prozess, auch bei diesem Prozess Auftakt, auch wenn man natürlich nicht, wenn man das vielleicht auch ein bisschen unbefriedigend ist, vielleicht mal aus deiner Sicht, ist das unbefriedigend oder ist das für dich einfach Alltag?
Ich versuche tatsächlich meine Gefühle irgendwie da rauszulassen, sonst könnte ich diesen Job nicht machen.
Ja.
Deswegen habe ich für mich keins, sage ich ehrlich. Mhm. Ich habe das ja versucht schon zu sagen. Das eine ist das Gesetz und das andere ist, dass ich die Angehörigen sehr, 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 sehr gut verstehen kann, dass ich das nachvollziehen kann. Und das, ich finde es für die Angehörigen sehr, sehr unbefriedigend. Da stimme ich dir zu.
Aber es wird ein Urteil geben, was dann vielleicht für ein bisschen Befriedigung sorgt. Macht es aber natürlich nicht.
Das ist mir jetzt noch wichtig zu sagen. Ja. Den Angehörigen ging es, also alle, mit denen ich gesprochen habe, geht es nicht um Rache, um irgendeine Strafe oder so, sondern denen ging es um sich. Wie werde ich mit dem Tod meines Angehörigen, des jungen Mannes, den ich geliebt habe, mit dem ich so viel erlebt habe, wie werde ich damit fertig? Das ist mir ganz wichtig, dass ich das jetzt nochmal sage.
Conny, vielen Dank für dieses Mal und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, und dann schauen wir wieder in einen Thüringer Gerichtssaal rein. Die Folge hört ihr dann wie immer in der App der ARD Audiothek. Die empfehle ich euch auch, wenn ihr andere spannende Fälle aus dem Gerichtswesen hören wollt oder auch, wenn euch allgemein Crime-Geschichten interessieren. Also da einfach mal gerne reinstöbern in die ARD Audiothek und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen in der Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, gute Zeit.